Wollen wir mit der wichtigsten Frage starten?
Gerne.
Wie hat Maurice Kimmritz Weihnachten verbracht?
Ich glaube, ich habe schon ein, zwei Mal, also entweder so zu mir selbst oder tatsächlich auch zu anderen, den Gag gebracht, dass wir eigentlich auch mal darüber sprechen könnten. Er ist kein Gag. Das ist kein Gag, merke ich. Aber wie hat er Weihnachten verbracht? Er hat Weihnachten verbracht. Er hat die Hälfte des Heiligen Abends sitzend im Zug von Attnang nach Berlin verbracht. Der Zug war voll, aber auch nicht zu voll. Aber er war so voll, dass ich dachte am Anfang, das wird hier sehr, sehr knapp mit dem Sitzplatz. Ich habe nicht reserviert und bin dann rein und habe aber mich direkt niederlassen können. Allerdings leider nicht so, dass wir in irgendeiner Form hätten aufnehmen können. Also, wie ich dir geschrieben habe, so ich hätte halt dann du kennst ja auch, wie diese Züge aufgebaut sind, halt, wenn du aus dem Abteil rauskommst, dann hast du ja immer irgendwie so eine Art Flur. Ich meine, ich hätte mich da hingehockt, aber wäre wahrscheinlich ehrenlos geworden. Dann waren wir am 24. noch bei Oma Heidi, also quasi die Oma, die den Opa nicht mehr hat. Genau, am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir dann mittags nochmal bei meiner Oma Heidi und nachmittags hier entspannt zu Hause, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ich war vielleicht noch beim Training oder so, aber ich glaube, ich habe nichts mehr weitergemacht. Und am ersten ist ja dann morgens mein Frauchen hier gekommen. Nee, Quatsch, am zweiten. Den ersten hatten wir ja gerade. Am zweiten ist morgens Mona gekommen, habe ich sie 6:30 Uhr vom Bahnhof abgeholt. Und dann waren wir mit meinen anderen Großeltern, mit meinem Onkel väterlicherseits und seiner Frau und natürlich auch meiner Schwester und ihrem Freund essen gewesen. Hier, ich weiß nicht, ob du das Le Prom kennst. Ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, östlicher als mein Heimathafen hier, glaube ich, hatte dich in Berlin nicht verschlagen. Ist auch nicht schlimm. Le Prom hier auf jeden Fall so ein Center, 15 Minütchen von uns entfernt. Da waren wir dann noch schön Buffet essen und tatsächlich danach noch in der Viererrunde, also nur die Jungen, also meine Schwester, ihr Boy und Mona und ich, dann noch bei meiner Oma gewesen, weil ja, meine Eltern hatten sich dann schon ausgeklingt, so ich glaube, die wollten ein bisschen ihre Ruhe haben. Kerstin und Thilo, also was quasi Onkel und angeheiratete Tante ist, die waren gesundheitlich angeschlagen. Und das war auch sehr, sehr schön, da tatsächlich so ein bisschen den zweiten Weihnachtsfeiertag ausklingen zu lassen. Ich hatte die Großeltern jetzt tatsächlich auch erst das zweite Mal wieder gesehen, seitdem ich überhaupt von der Reise zurückgekommen bin. Und ja, das war echt sehr, sehr nice. Also natürlich, ich merke in vielen Belangen, nicht nur auf der Seite, sondern auch bei meinem anderen Onkel, der quasi am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bei Oma Heidi am Start war. Und ich merke auch bei meiner Oma teilweise, dass halt, also manche Aussagen halt for real, nicht, jetzt nicht darum, dass sie sagen so, ah, du mit deiner ortsunabhängigen Arbeit, macht das mal nicht. Das so gar nicht, sondern halt wirklich so fundamentale Dinge. Aber ja, gut, das sind, ist glücklicherweise sind diese Momente in der Unterzahl. Und all in all waren es wirklich, wirklich schöne Weihnachten. Also es waren drei sehr, sehr schöne Tage. Es hat sich grundsätzlich auch im Vorhinein schon sehr gut angefühlt, dass ich halt hier bin, was jetzt die letzten 3 Jahre nicht der Fall war, beziehungsweise die letzten 2 Jahre. Und ja, auch gestern, was haben wir heute? Heute haben wir den 30. Vorgestern hatte der Opa-Sterbetag. Das war halt auch nochmal sehr emotional. Da waren wir alle beim Friedhof gewesen. Abends nochmal essen. Also, ich hatte gute, besinnliche, weitgehend in sehr ausgeprägter Ruhe verlaufende Tage, würde ich so sagen.
Was
Ja.
schön. Was ist denn östlicher von dir? Ist Marzahn östlicher? Da war ich schon.
Ja.
Das will ich hier
Ja.
nochmal ganz kurz klarstellen.
Okay, ist klar.
Ich war sowohl privat schon in Marzahn, das klingt ja zufällig wird, als auch in den Gärten der Welt, was ja dann beruflicher Natur war. Nee, ich war schon bei jemandem in Marzahn zu Hause. Da ist eine ehemalige Mitbewohnerin hingezogen und in den Gärten der Welt war ich auch schon
Ah,
mal.
Stimmt. Es klingelt gerade. Ja, Gärten der Welt ist auf jeden Fall teilweise, nicht teilweise, sondern tatsächlich noch mal weiter draußen. Das ist ja dann wirklich schon, also da hast du ja schon im einen Nasenloch brandenburgische Luft und im anderen noch Berliner Luft. Aber tatsächlich richtig schön, Mann. Ich habe irgendwann unter der Woche, ich glaube, es war der 27. so oder so, eine relativ große Joggingrunde gedreht, eine andere, als die ich sonst drehe. Und bin halt auch bis nach Marzahn reingelaufen. Gut, du kennst ja Berliner Bezirke, so ist es ja jetzt nicht nur, sind ja jetzt nicht nur drei Straßen und irgendwie fünf Abschnitte, sondern das geht ja dann wirklich über viele Viertel und Quartiere und so, und bin halt da eher durch die ja so Einfamilienhaussiedlungen gelaufen, beziehungsweise die Straße hieß Marzahner Chaussee. Ich weiß gar nicht, ob es quasi gebietsrechtlich schon Marzahn ist, aber es grenzt daran an. Und Digga, das ist so schön gewesen. Also klar, es war auch richtig geiles Wetter und so, aber da ist mir auch wieder bewusst geworden, so, es ist ja niemals der komplette Bezirk, der irgendwie jetzt scheiße oder nicht lebenswert oder so ist. Da richtig Grunewald-Feeling, Alter. Ich habe mich gefühlt wie so ein Hertha-Spielerjunge in der Vorbereitung. Hab nur gesagt, Lutz Munak, Lutz, bist du es? Bist du es, Lutz? Wie verbringst du Weihnachten? Ich bin nächste Woche, bin ich wieder am Start. Plan mich ein, Junge A-Jugend. Ich mach die Jungs nass. Ich mach die nass. Liebe
Ich habe
Grüße, Alter.
die Tage erst, es ist wahrscheinlich schon 2 oder 3 Wochen her, an unseren Grunewald-Ausflug gedacht. Und jetzt weiß ich es nicht mehr, wer es ist, aber weil ich gelesen habe, dass irgendeine Nationalmannschaft, es könnte die österreichische sein, ihr Quartier während der Europameisterschaft im guten alten Deutschlandquartier ausschlägt, wo Deutschland 2-6 untergebracht war, was du mir gezeigt hast. Im Grunewald.
Aber ich habe dir safe nicht gesagt, dass Deutschland da 2-6 untergebracht worden ist.
Doch.
Weil woher habe ich diese Informationen? Also ich kann es mir vorstellen, und möglicherweise hat mein Kopf das wirklich aussortiert und Roman oder so hat mir das mal erzählt. Das könnte sein. Aber jetzt gerade kann ich auf jeden Fall auf diese Informationen nicht drauf zugreifen. Aber ich weiß ganz genau, welches Hotel du meinst, wo wir auch vorbeigelaufen sind. Ja, ah, ich lieb's so sehr, Alter. Ich lieb's so sehr. Es ist so. Es hat doch immer, ich war lange jetzt nicht da. Ich war einmal, glaube ich, nur dieses Jahr überhaupt da, und gar nicht mal im Hotel, sondern wirklich noch mal tiefer dann im Wald drin. Und da war ich sehr fucked up, ist schon ein paar Monate her. Also es war wirklich so eine Flucht fast schon gewesen. Aber ich habe also diese Orte, da habe ich so sehr in mein Herz geschlossen. Und es verbindet so viel, was ich irgendwie, ich glaube, was ich schön finde. Nicht mehr, was ich gut finde, sondern was ich schön finde, es ist diese, klar, natürlich einerseits diese Villenästhetik und das, was irgendwie da mitschwingt, aber halt auch einfach, es ist halt auch sehr super grün einfach. So, es ist halt, du bist halt im Wald. Das heißt nicht ohne Grund Grunewald.
Ja, die haben halt die Ü-Punkte vergessen, die Trottels.
Ja, das stimmt. Aber da haben sie gedacht, wir müssen es anders machen als in München. Deswegen haben sie die weggestrichen.
Stimmt, in München ist Grünewald.
Ja,
Heißt es
ich glaube,
Grünewald oder Grünwald, ne?
Grünwald. Hm, ich
Ja,
glaube,
ich
ja.
glaube. Ja, das Stadion von 1860 München heißt nämlich, jetzt kommt das Stadion an der Grünwalder Straße.
Ja, okay, siehst du, so schließt sich natürlich der Kreis.
Mit einem Schuh draus, wie man so schön sagt.
Das ist.
Aber es ist schön, dich zu sehen. Du siehst richtig fresh aus.
Echt, ja, ich habe tatsächlich heute in der Vorschau so gedacht, so Alter, also um die Augenpartie herum sehe ich aber nicht aus, wie ich mich fühle. Aber ja, fühle mich auch sehr gut. War schon draußen, komme gerade wirklich akkurat hier noch aus dem Breathwork, aus der Meditation, habe mir noch ein Käffchen gemacht. Entschuldige auf jeden Fall auch die 3 Minuten Verspätung, aber ich dachte mir, ich glaube, ich war die letzten 2 oder 3 Podcast-Folgen pünktlich. Nicht, dass, weißt du, weil ich hatte ja
Beziehungskonto.
Beziehungskonto, ich habe ja auch lange Zeit BWL studiert, und im Modul Arbeitsrecht hatten wir sowas wie, ich weiß nicht mehr genau, wie man es in der Fachsprache nennt, aber auf jeden Fall ist es so, dem deutschen Arbeitsrecht folgend, dass wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin für, und jetzt legt mich wieder nicht fest hier, für 2 oder 3 Jahre konsekutiv Weihnachtsgeld bezahlt, dann hat quasi der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin das Recht darauf, dass auch außervertraglich als sogenanntes Vertragsangebot zu deuten, und logischerweise nimmt man das dann an und dann mehr oder weniger darauf zu pochen. Also da gibt es tatsächlich eine rechtliche Grundlage. Die Analogie dazu ist, wenn ich jetzt hier jede Woche pünktlich komme, dann denkst du, der wird auch in 24 pünktlich kommen. Und wie gesagt,
Verstehe.
das sollte immer noch so ein kleines Schmankerl sein. Nee, Spaß. Ich gebe mir immer allerbeste Mühe, aber ja.
Hattest du eigentlich,
Ja.
hat dir BWL studieren eigentlich Spaß gemacht? Hattest du Freude daran?
Boah, es ist sehr synchronistically tatsächlich. Ich habe heute Morgen erst in einem anderen Kontext, aber trotzdem an mein Studium gedacht. Overall gesehen war meine Studienzeit nicht geil, was vor allem daran lag, dass ich grundsätzlich sehr, sehr viele Themen hatte mit mir, was ich damals noch nicht so gesagt hätte, aber ich war zu dieser Zeit sehr, sehr unglücklich mit meinem Leben, sehr unzufrieden in meinem Leben, sehr, vor allem war ich sehr orientierungslos, mit sehr wenig Klarheit. Also der hätte mir, ein Klarheitscoach hätte mir da, glaube ich, gut getan, aber ich glaube, ich hatte kein Geld.
War dir das damals bewusst? Also
Was denn?
wie du dich fühlst, dass du unglücklich warst, dass du ein bisschen lost warst? Oder
Das ist eine
erst so
gute Frage.
mit Rückblick?
Das ist eine gute Frage. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, ich hätte es jetzt damals, wenn wir uns jetzt, ja, mittlerweile auch schon gute 5 Jahre, vor 5 Jahren, glaube ich, habe ich abgeschlossen. Genau, 2019 habe ich abgeschlossen, vor 4 Jahren. Also nicht in der Klarheit, hätte ich gar nicht aufbringen können, weil ich mich da, glaube ich, gar nicht hätte halten können. Also mir das so einzugestehen, mir zu sagen, okay, du hast eine Beziehung, also eine partnerschaftliche Beziehung, die nicht funktioniert. Du hast zu gewissen Dingen wie Alkohol und Geld ein Verhältnis, was überhaupt nicht funktioniert. Du bist komplett lost, weil du überhaupt nicht, weil du eigentlich nur dein Nordstern, ist eigentlich einfach nur Geld zu machen, Geld zu verdienen, aber du hast überhaupt gar keinen Plan, womit, etc. pp. Das hätte ich mir so in der Form gar nicht eingestehen können, weil ich das gar nicht hätte halten können, meiner Meinung nach. Und natürlich ist es jetzt auch, also das war ja eine Phase von 4 Jahren, natürlich ging es mir jetzt, wie du selber eh weißt, jetzt nicht 4 Jahre lang schlecht, aber so, ich sag mal, the underlying theme. So wie ich halt jetzt sage, mein Default, mein Ruhestandszustand, sage ich mal, ist Glück und Zufriedenheit, wäre er, aber ja, gesprochen aus der heutigen Perspektive, damals eher Lostness, Orientierungslosigkeit und vor allem Unklarheit gewesen. Und ich glaube auch gewachsen daraus, weil ich halt halt in den letzten Jahren, da denke ich auch viel mal bewusst, ich denke viel kam, aber auch einfach aufgearbeitet habe, ist das jetzt in so einem ziemlich klaren Zustand resultiert, weißt du? Also so frei nach dem Motto, wenn du einmal die Perspektive auf der Minusseite erlebt hast, dann wirst du bewusster in der Positivseite. Ja, also um auf deine Frage konkreter zu antworten, Studium war nicht, also erinnere ich mich nicht gerne zurück, beziehungsweise ich glaube, ich habe da schon mehr nochmal gelernt als in der Schule, was das Thema Selbstmanagement und auch Selbstdisziplin anbelangt. Ich glaube, dahingehend war es sehr wertvoll und teilweise hat es mir auch Spaß gemacht, aber der Großteil war auch so, Digga, was erzählst du mir jetzt hier gerade irgendwie von irgendwelchen Kostenrechnungsstellen, so im Sinne von, erzähl mir, wie ich Geld mache. Also ja, da war sehr, sehr viel Werte, Unklarheit, da war, mir fehlte einfach so eine grundlegende Orientierung im Leben. Und deswegen habe ich heute Morgen darüber nachgedacht, tatsächlich das Studium auch sozial als sehr isolierte Phase wahrgenommen. Also ich habe nicht gut connected in der Uni gar nicht, was ja eigentlich sehr untypisch für mich ist und was, wo ich, also das war wie gesagt der Moment, der Gedanke von heute Morgen, ich auch so drüber nachgedacht habe. Ich dachte, das würde jetzt einfach safe anders sein. Jetzt gar nicht, dass ich den Impuls verspüre, an eine Uni zu gehen und zu studieren und da jetzt irgendwie 5 Tage die Woche hinzufahren, entspricht überhaupt nicht meinem Lebensentwurf. Aber ja, ich war einfach entstehend aus dieser Unsicherheit, aus dieser Unklarheit und auch tatsächlich aus einer sehr, sehr fragwürdigen, arroganten Haltung in dieser Zeit, die ganz klar einfach aus Selbstschutz aufgebaut wurde, halt total disconnected. Also, aber ich war halt auch zu mir disconnected und dementsprechend war ich gar nicht in der Lage, mich da jetzt auf ein komplett neues Umfeld einzulassen, was es ja de facto ist. Ich kannte da niemanden, also niemand aus der Schule ist mit mir in denselben Studiengang gegangen. Ja.
Was war der Grund, BWL zu wählen? Kohle?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wie gesagt, Disclaimer an der Stelle, also das sind natürlich jetzt alles Perspektiven, die teilweise irgendwie 7 Jahre zurückliegen. Ich glaube, wenn ich mich heute in Ende 2015, Anfang 2016, als ich mich eingeschrieben habe, zurückversetze, war, glaube ich, wirklich so BWL, dieses, yo, ist eine sichere Bank. Ich wusste auch gar nicht, was es ist. Also, es ist auch nicht so, dass ich mir da irgendwie vorher ein Curriculum reingezogen habe und mir angeguckt habe, wie so ein Studium aufgebaut ist. Ich weiß noch, ich bin in die Einführungsorientierungswoche gegangen. Ich wusste nicht mal wirklich, wie das System aufgebaut ist, sodass es da Credits gibt, sogenannte Leistungspunkte, dass du für deinen Bachelor 210 Leistungspunkte nach 7 Semester Regelstudienzeit benötigst und so weiter. Also das ganze Setting, so was jetzt halt, wenn ich jetzt irgendwas mache, irgendwas kaufe oder irgendwas angehe, irgendein Projekt oder sonst was, so dann kläre ich für mich erstmal die Rahmenbedingungen. Ich war einfach froh, dass die mich da direkt genommen haben. Weil jetzt mein Abi auch nicht so scheiße war. Und dann dachte ich einfach, okay, viele sagen, BWL machen viele. Und ich glaube, mein Mindset damals war gewesen, wenn das quasi so der Usus ist, wenn das die Annahme ist, dann werde ich irgendwie damit Anklang finden. Also ich glaube, so dieses Grundbedürfnis von, ich kann meine Existenz sichern, das hat mich auch damals schon beschäftigt. Nur eben hat es dann teilweise irgendwie darin resultiert, dass ich Geld, wie ich gerade schon gesagt habe, so als zentralen Ankerpunkt meines Handelns angesehen habe. Und ich dachte einfach, ja, wenn BWL viele machen, dann wird es einen Grund haben, warum es viele machen, weil es dann eine Berechtigung hat. Folglich werde ich dann da irgendwie was mitmachen können. So. Was irgendwie unlogisch ist, weil wenn quasi mein Nordstern war, super viel Kohle zu machen, hätte ich mich eigentlich eher daran orientieren können. So. Witzigerweise passt das ja doch schon zusammen. Also ich glaube schon viele, die irgendwie aus dem Bereich Wirtschaft kommen und das ist quasi, ja, du bekommst da halt Wirtschaft auf Basisebene beigebracht. Und die dann sehen, okay, das ist halt ihr Lebensweg. Können da, glaube ich, dann auf ganz, ganz gutes Wissen zurückgreifen. Aber gut, bei mir sollte das halt irgendwie am Ende des Tages dann anders kommen. Aber gleichermaßen will ich natürlich hinzufügen, dass ich jetzt das Mindset auch quasi erst ein paar Jahre später verändert habe. Ich meine, du kennst mich ja auch noch aus einer anderen Zeit, aus einer Zeit, wo sich mein Leben noch um andere Dinge gedreht hat. Und ja, ich glaube, deswegen BWL. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich da direkt halt anfangen kann zu studieren und so war es dann halt auch. Und das war wichtig für mich damals. Ja.
Du wärst auch so, also erstmal danke fürs Teilen. Du
Gerne.
wärst auch so ein richtig gefundenes Brot im Nationalsozialismus gewesen. Also auch da,
Extrem.
du hättest dich nicht mit den Rahmenbedingungen beschäftigt, aber du hättest gedacht, ach so, die Juden finden alle scheiße, das ist Usus. Naja, dann finde ich die jetzt auch scheiße.
Ja. Absolut. Definitiv. Also, ja, ich würde gerne was anderes sagen, aber das würde nicht der Wahrheit entsprechen. Und deswegen
Ich glaube
bleiben
übrigens,
wir bei der Wahrheit.
dass viele, und ich will mich davon gar nicht freimachen, ich glaube, ich hätte auch den Hang damals gehabt, Mitläufer zu sein. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle damals Mitläufer waren, aber ich glaube, es waren schon sehr, sehr viele Mitläufer dabei. Denn also alles andere bedeutet ja, dich komplett gegen das System zu stellen, Boah, weiß ich nicht. Weiß ich
Hm.
nicht. Wenn so ein bisschen dein Leben auf dem Spiel steht. Ja, weiß ich nicht. Also ich schwimme schon gegen den Strom. Aber wenn mein Leben davon abhängt, mittlerweile sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ja, dann vergaß ich halt auch Juden. Mein Gott, Leute, was soll's? Der oder ich.
Für ein Brutto im Monat, Leute, wo soll ich hin? Bergen-Belsen oder soll ich dann doch an eine polnische Grenze? Jep her.
Das ist alles
Hauptsache,
Mindset.
Hauptsache Einzelzimmer, ich will Einzelzimmer haben. Ja, ist traurig, Alter. Also, mir ist in meinem Leben immer mal wieder so diese Frage, ich weiß auch gar nicht von wem, aber auf jeden Fall ist sie mir begegnet. Die Frage so, wie hättest du dich früher entschieden? Wenn ich du sage, meine ich mich. Und ich glaube, so vor 4, 5 Jahren hätte ich noch sehr, relativ affektiv geantwortet, so, ja, safe hätte ich mich dagegen gestellt und sonst was. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht einfach war, da die Antithese aufzumachen. Und ich sage nicht, dass es unmöglich war. Und am Ende des Tages ist es auch irrelevant, wie ich mich da positioniere, was ich gemacht hätte, weil das ist ein bisschen, also es ist halt hypothetisch. Ich war nicht da. Ich kann mir jetzt die Geschichte erzählen, die mir am lustigsten gefällt. Aber ich glaube schon, so ist das ist ja das Perfide. Der ist ja nicht dahin gekommen, weil er irgendwie mal in irgendeiner Pisskneipe mal einen Abend irgendwie beim Skatspielen seine Meinung geteilt hat, sondern ja, weil da halt eine Menge Überzeugungskraft und eine Menge Manipulation eben dazu geführt hat, dass sich viele Menschen anschließen. Und deswegen, ja, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, soll jetzt nicht irgendwie in so eine Alltagsparanoia resultieren, aber halt sich bewusst zu machen, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, wie man sich entscheidet, in kleineren wie größeren Situationen und Lebensentscheidungen. Das ist, glaube ich, so also so mein Takeaway, wenn ich daran denke, weißt du, was ich meine? Also halt sich bewusst zu machen, dass wir alle nicht frei sind von Manipulation. Es ist die Frage, wie empfänglich sind wir dafür und welchen Lebensumständen begegnen wir vielleicht? Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, hier dem größten Betrüger heute auf der Straße über den Weg laufe und der seine Sache aber mir so gut pitcht, dann finde ich es ein bisschen vermessen zu sagen, ja, aber ich als Steve Jack, Maurice Kimmritt, bin frei von solchen Sachen. So, wir sind halt alles Menschen und spielen irgendwie am Ende des Tages dann doch nach den gleichen Regeln. Und deswegen schön aufpassen, Freunde, schön aufpassen, ja. Auch mal ein bisschen in sich reinhorchen, gucken, wofür man sich entscheidet. Und ja, er zeigt eine Menge erzählt, aber hat sich auch gut angefühlt. Ich hoffe, war einiges Wertvolles bei.
Auf
Wie
jeden
ist es
Fall.
dich?
Ach, es wird, es wird, es wird. Mein Weihnachten war schön, dass du gefragt hast. Ich glaube, ich mag es gar nicht bewerten. Ich glaube, die Erkenntnis dieses Weihnachtens ist vielmehr, dass es völlig fein ist, dass ich Weihnachten scheiße finde. Also,
Okay.
das setzte sich so irgendwie durch. Der Heiligabend war, Sonja war bei ihren Eltern essen. I don't know, 4, 5 Stunden oder so. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Das heißt, ich habe viel Zeit alleine verbracht. Das war auch durchgehend irgendwie so das Gefühl. Selbst als wir später zusammen waren, Zeit zu zweit verbracht haben, war immer wieder dieses Alleine-Gefühl. Ich war auch viel spazieren an dem Tag. Ich war abends allein in der Kirche und so die Erkenntnis, dass das Heiligabend war einfach, ja, Weihnachten ist irgendwie nicht mehr meins und ich will gar nicht sagen, dass es das nie wieder wird. Also ich habe da mit Sonja gerade im Bali am zweiten Weihnachtsfeiertag viel drüber gesprochen. Ich glaube, es war erstmal wichtig, mir zu erlauben, dass ich Weihnachten scheiße finde. Das hängt viel damit zusammen, dass Papa enorm präsent ist an diesem Tag. Auch dieses Jahr wieder, da ist extrem viel Trauer, die auch jetzt wieder hochkommt. Ich habe zu Sonja sowas gesagt wie, oder ich habe es ins Journal geschrieben und habe es ihr am nächsten Tag geschickt. als Papa gestorben ist, ist irgendwie mit dem ersten Weihnachten ohne Papa, weiß nicht, will nicht sagen, ein Teil in mir gestorben, aber zumindest was dieses Weihnachtsfest angeht, ist so ein Teil in mir gestorben. Und das hängt jetzt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich den dann auch nicht mit meiner Familie verbringe. Auch da habe ich mit Sonja viel drüber gesprochen, so es fühlt sich nicht stimmig für mich an, Heiligabend mit Sonjas Familie zu verbringen, weil es nun mal einen Teil meiner Familie nicht mehr gibt in physischer Form. Und auch das ist völlig okay. Ich glaube, was einfach sehr viel mitschwingt an diesen Tagen, ist, mich selbst zu bewerten und mich selbst zu verurteilen für die Dinge, die da sind. Und dann war es ja auch irgendwie das erste Weihnachten mit eigener Familie, auch wenn der Kleine jetzt noch nicht da ist. Und das spielte dann bei der Bewertung auch mit rein, dass ich dachte, ja, aber jetzt findest du Weihnachten scheiße und was willst du denn mitgeben? Und ich habe sehr, sehr viel reflektiert an ja, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag. Und für mich ist einfach so, es fehlt halt was. Also es fehlt halt einfach de facto was. Und ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich fein damit bin, dass ich Weihnachten doof finde, dass ich Weihnachten auch nicht geil finden muss für meinen Sohn. Und gleichzeitig schließt die Tatsache, dass ich Weihnachten doof finde, ja nicht aus, dass ich dem Kleinen nicht das geilste Weihnachten aller Zeiten machen kann, jedes Jahr aufs Neue. Und auch da schwingt mit, dass ich das Fest an sich. Zur Sonja habe ich aufgesetzt gesagt und ich glaube, das meine ich sehr, dass das viel an diesem Fest für mich aufgesetzt ist. Was ich damit meine ist, also erstmal finde ich den Hype so groß, gar nicht ums Weihnachtsfest, sondern dass dies auch immer zur Bedeutung hat, dass der Hype um die anderen Tage dieses Jahres nicht so groß ist. Und wenn ich sage, ich kann ja trotzdem dafür sorgen, dass mein Sohn das geilste Weihnachten aller Zeiten hat, dann ist ja auch mein Anspruch an mich selbst, dafür zu sorgen, dass jeder Tag der geilste Tag seines Lebens ist. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob es Weihnachten ist. Und also es ist alles cool. So der erste Weihnachtsfeiertag waren wir essen bei Sonjas Eltern, was mega cool war. Wir haben abends mit meiner Family gewichtelt über Zoom. Also die waren alle bei meiner Mama. Und wir waren dann zugeschaltet, was sehr, sehr cool war. Und ich mag das unbedingt vorab stellen. Das hat sich sehr, sehr schön angefühlt. Es war sehr familiär. Es hat sich sehr wohl angefühlt. Und was ich mit aufgesetzt noch meine ist, und das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, wenn ich jetzt sagen würde, lass mal Donnerstagabend um 17 Uhr alle in der Familie zoomen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hinhaut und jeder dabei ist, halt sehr gering. Und das meine ich mit aufgesetzt. Ich will nicht sagen, dass es aufgesetzt ist im Sinne von, es ist nicht echt. Aber es ist halt an Weihnachten. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. An Weihnachten funktioniert sowas halt. Bei einem normalen Donnerstag wird es halt schwierig. Und da stelle ich mir halt die Frage, ja, aber Leute, wo ist der Unterschied? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß inhaltlich, was du meinst, ja.
Und das meine ich mit aufgesetzt. So für mich darf das halt jeden Tag sein. So wenn ich, und ich nochmal, ich sage nicht, dass das nicht ernst gemeint ist von den Menschen oder von meiner Familie, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich das halt wirklich lebe, schaffe ich es halt auch an einem Donnerstag. Und ich schließe mich damit ein. So, ich habe ja auch nicht Bock, donnerstags mit meiner Familie alle zusammen zu zoomen. Also braucht ihr jetzt auch nicht anfragen. Aber das meine ich mit so ein bisschen aufgesetzt. Und alles in allem, ich habe auch jetzt schon beschlossen, ich werde am 24.12.2024 tauchen gehen. Was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich hatte dieses Oberteil an, was du auch kennst aus Palermo, wo du dich häufig über meinen Taucheranzug lustig gemacht hast. Und Sonja fragte mich, als ich es anhatte, ob ich heute noch tauchen gehe, wo ich die Cappy so auf habe und dann sieht es aus, als hätte ich so einen Taucheranzug auf.
Ah ja, jetzt da klickt was,
Und dann meinte ich, oh, weißt du was, nächstes Jahr an Weihnachten gehe ich tauchen. So, nächstes Jahr an Weihnachten gehe ich einfach tauchen. Und ich mag es, glaube ich, einfach. Ich mag diesem Fest nicht so viel Bedeutung beim Essen. So, es darf jeder Tag im Jahr einfach mega geil sein, mega liebevoll, mega bewusst sein. Und es ist schön, dass das an Weihnachten passiert und zeitgleich ist es schade, dass es an den anderen Tagen ein bisschen zu kurz kommt. Zudem finde ich, dass mit diesem Fest sehr viel Stress verbunden ist. Was ich damit meine, ist, ich glaube, sehr viele Leute setzen sich enorm viel Stress aus, obwohl es eigentlich ein entspanntes Fest sein soll. Und generell hat das sicherlich auch damit zu tun, dass ich es einfach mag, Dinge anders zu machen als alle anderen. So, wir waren den ganzen zweiten Weihnachtsfeiertag in Bali, was irgendwie gefühlt gar nichts mit Weihnachten zu tun hatte. Und ich war letztes Jahr schon an den Weihnachtstagen mit meiner Mama in Bali. I love it. So, I love it. Einfach zu machen, worauf ich Bock habe, woran ich Freude habe, unabhängig davon, ob es Weihnachten ist. Und das war halt, also es war geil. Es war ein schönes Weihnachtsfest, auch wenn der Heiligabend sehr schmerzhaft war. Aber auch das gehört dazu, weil es vor allem eine wertvolle Erkenntnis für mich war, weil ich die Tage davor noch dachte, ja, ich freue mich drauf. Und ich habe mich drauf gefreut und an dem Tag festgestellt habe, es war eher so, dass ich mir erzählt habe, ja, du musst jetzt gut gelaunt sein und du musst jetzt glücklich und happy sein. Und das eine schließt das andere nicht aus. Aber an dem Tag war einfach wieder so präsent, dass Papa nicht mehr da ist und sich das einfach irgendwie komisch anfühlt. Und es völlig fein ist, dass sich das komisch anfühlt und ich einfach Rotz und Wasser heulen darf an Heiligabend. Und einfach, ja, vielleicht auch neidisch sein darf auf Menschen, die den ganzen Teil ihrer Familie noch haben. Und gleichzeitig mich einfach darauf freuen, dass das, und dieser Gedanke ist immer noch so präsent, dass ich meine eigene Familie jetzt habe. Und das ist auch irgendwie weird, auf eine andere Art und Weise, dass das, also, ich glaube, wir sagen so häufig in den letzten paar Tagen, das ist so unvorstellbar, dass wir wahrscheinlich nächste Woche zu dritt sind. Also ich kann nicht, und wahrscheinlich ist es nicht nächste Woche. So, es hat sich beim Hebammentermin rausgestellt. Der Kleine wird noch ein bisschen warten, höchstwahrscheinlich. Das heißt, der wird wahrscheinlich erst eine Woche später kommen. Was scheiße ist, weil ich habe nicht angefangen mit den neuen Folgen Bergdoktor, weil ich gesagt habe, ich warte, bis er da ist, weil ich es mir nicht verzeihen könnte, ohne ihn Bergdoktor anzufangen. Aber das ist einfach, also ich kann es nicht in Worte packen. Also es fühlt sich nicht danach an, sondern er sieht nicht aus, als würde sie in jedem Moment platzen. Das ist crazy. Das ist einfach crazy. Und mich einfach auf nächstes Jahr zu freuen. Nächstes Jahr Weihnachten. So, I don't know. Ich glaube, ich werde es weiterhin doof finden. Ich will aber auch nichts vorwegnehmen. Und das war, glaube ich, die wertvollste Erkenntnis für mich. Ich glaube, dass ich mir die Tage davor sehr viel Druck gemacht habe, dass ich es geil finden muss, dass es geil sein muss, damit ich das meinem Kind mitgebe. Und die Erkenntnis ist einfach so, das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Ich kann doch zu meinem Sohn sagen, du Papa findet Weihnachten doof, aber worauf hast du Bock? Was willst du machen? Yo, let's go. Also ist doch alles, ich finde es ja geil, ohne, das mag ich total gern vorwegnehmen. Ich finde es ja geil, mit dem Kleinen Zeit zu verbringen. Also, warum sollte Weihnachten nächstes Jahr doof sein, wenn der Kleine da ist, wenn Sonja da ist, wenn wir, weiß ich nicht, wo sind, wenn ich tauchen gehen kann? I don't know. Das war so mein Weihnachtsfest. Und war Bali Düsseldorf hat mich auch derbe, derbe überfordert. Also ich
Okay.
war, kann ich gar nicht festmachen. Es ist einfach so, es ist ein anderes war Bali. Du bist erstmal wieder völlig lost, weil du gar nicht weißt, wo die einzelnen Saunen sind. Es ist extrem geil aufgemacht. Es ist einfach so, es geht so Hand in Hand mit Berlin, mit der Einrichtung. Es ist wunderschön. Ich kann mich bis heute nicht entscheiden, ob es größer ist. Es wirkt auf jeden Fall größer. Ich glaube, in Berlin haben die aus dem kleinen Platz noch mehr rausgeholt. Es ist direkt an dem See, Digi. Also das ist einfach holy moly. Es hat auch mit Düsseldorf wenig zu tun. Es ist jetzt so ein bisschen den, es ist in Hilden, um genau zu sein. Und als wir hingefahren sind,
Was
war
ist das?
schon in Hilden. Das ist halt
Ah, okay.
so ein Bezirk von Düsseldorf. Es ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, du fliegst von Düsseldorf Flughafen und fliegst aber von Weeze. Oder du fliegst von Frankfurt, aber eigentlich Frankfurt-Hahn, was so 3,5 Stunden weg ist. Das ist so ein bisschen der Vibe von Bavali Düsseldorf. Aber es ist halt direkt am Elbsee, was richtig geil ist. Es gibt eine Sauna, die komplett Glasfront hat, wo du auf den See guckst. Du sitzt direkt am Ufer. Schon sehr geil gemacht. Das ist ein bisschen andere Essenskarte, aber gleicher Style. Das Wichtigste für mich war, es gibt auch da Edamame vorm Essen, sonst wäre ich aufgestanden und wäre gegangen. Und ich habe meinen Bademantel nicht bei, das war mega ärgerlich. Aber ich habe mal wieder bewiesen, dass ich der Master auf Manifestation bin. Denn ich habe vorher schon gesagt, dass ich es richtig kacke finde. Mein Bademantel ist in Berlin. Der ist gerade deutlich näher bei dir als bei mir. Sonja hatte einen da. Dann mussten wir aber. Wir mussten auf jeden Fall einen leihen. Und dann hat Sonja ihren angezogen. Und es sah ein bisschen witzig aus, weil der halt, naja, ich will jetzt nicht sagen, der ist auf sie zugeschnitten, aber es ist halt ihre Größe. Aber ihr Bauchumfang ist halt ein ganz anderer und deswegen sah es ein bisschen komisch aus. Und sie meinte so, oh, weiß ich jetzt auch nicht, fühle ich mich nicht so wohl da drin. Und dann meinte ich, ja, komm, dann nimm du den Wabali-Bademantel. Den wollte ich eh nicht haben. Ich habe von Anfang an gesagt, ich kotze, dass ich so einen scheiß Wabali-Bademantel nehmen muss, weil jeder Pinockel damit rumläuft. Und dann werden die geklaut, dann findest du den nicht wieder. Also es passte alles. Ich musste dann nicht den Wabali-Bademantel nehmen, sondern Sonja hat den genommen. Dann hatte ich den von Sonja, den ich aber auch nicht geil finde und von Anfang an gesagt habe, ich sag's dir ehrlich, ich finde auch den scheiße. Ich musste die Ärmel so hochkrempeln. Es war richtig assi. Und dann, glaube ich, war es mein vorletzter Saunagang, komme ich aus dem Aufguss raus, als letzter, glaube ich, ist der Bademantel einfach weg. Dann hat irgendein Pimmel oder eine Pimmeline hat den Bademantel, der officially kein Wabali-Bademantel war, da stand Flussbett-Hotel stand da drauf. Die Ärmel waren hochgekrempelt. Also wo so, dass du merken musst, wenn du den anziehst, er ist nicht meiner. Aber er war auf jeden Fall weg. Und ich musste mir dann für die letzten 2 Stunden doch noch einen Wabali-Bademantel holen. Und das war so witzig. Das war so witzig, dass Sonja meinte, wie kann man so gut manifestieren, dass du die ganze Zeit gesagt hast, du findest den scheiße, du hast keinen Bock, den zu tragen. Und dann hast du dir einfach manifestiert, dass er dir geklaut wird. Und Sonja meinte am Ende auch noch, oh, ich wollte sowieso einen neuen Bademantel. Also es passte einfach alles. Beim Gehen haben wir noch kurz gefragt, ob der aufgetaucht ist. Und die meinte, nee, aber sie können die Kontaktdaten da lassen. Dann informieren wir sie. Und Sonja meinte, nee, ich bin froh, wenn er weg ist. Also es war auf jeden Fall, es war ein sehr, sehr geiler Tag. Sonja hat mehr oder weniger den ganzen Tag auf dem gleichen Sessel gelegen. Ich glaube, sie hat 2 oder 3 Saunagänge gemacht. Aber sie fühlte sich einfach überhaupt nicht nach Sauna, sondern einfach nur nach Sein. Es ist sehr geil. Es ist ein geiler Vibe. Ein richtig, richtig geiler Tag. Die haben Parkplätze vor der Tür.
Ja, so
Also,
in Berlin auch.
ja gut, in Berlin haben die 12 Parkplätze vor der Tür. Ich würde
Ja.
sagen, in Düsseldorf haben die 1200 Parkplätze vor der Tür.
Auch gut, auch gut.
Es war auf jeden
Ja,
Fall cool.
geil.
Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist halt ein bisschen überfordert, wenn du Berlin gewohnt bist, dass du irgendwie gefühlt bei Null anfängst, weil in Berlin ist irgendwie wie zu Hause, da weiß ich, wo alles ist. Aber es ist sehr, sehr geil und es nimmt sich nichts. Das ist kein großer Unterschied. Die Leute tragen die gleichen Klamotten. Das Restaurant ist ein bisschen klein, aber du sitzt halt auch da direkt am See. Das Essen ist Choc-Gesell, wie der Franzose sagt. Also sensationell. Richtig, richtig fetziger Tag. Einfach, ich weiß nicht, 200 Flocken für einen Tag ausgegeben. Leider keine Massage frei gewesen. Sonja wollte unbedingt eine Massage für werdende Mütter. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Aber ja.
Die biete ich ja dann ab dem 11.01. auf Kopangan an. Das wird quasi meine Dienstleistung sein, mit der ich mich da positionieren werde. Ich habe schon überlegt, werde ich Reiki machen, werde ich irgendwie Trauma-Therapy machen oder so. Aber nee, es werden die Massagen für werdende Mütter. Also, die werden dann 9 Jahre alt. 9 Jahre vor allem. Die werden dann halt 9 Monate später bitter. Aber das ist nochmal eine ganz wirklich andere Sache. Ich bin da gerade dabei, Flyer auszuarbeiten und der wird dann über Schräge Vögel wird der dann gepublished.
Junge, Junge, Junge. Junge, Digga, ich habe zwei Themen mitgebracht. Du wirst es nicht glauben.
Boah, hör doch auf, Alter, hör doch auf, Mann.
Ich habe Uff
Ich habe
geschrieben.
aber auch noch ein Thema, habe ich auch noch.
Dann lass uns abwechseln.
Ja, das haben wir in 3 Minuten eh vergessen, aber können wir gerne machen. Ja.
Ich wurde kontaktiert,
Jo.
dass wir als Sekt und Selters um die Aufklärung des Sprichworts Spitz auf Knopf kümmern sollen.
Ach nee, nicht so eine Scheiße. Wir sind hier nicht gemischtes Hack, Alter. Die sollen die Scheiße lassen. Diese Pisse, diese abgekultete Scheiße mit den Sprichwörtern aufklären. Das ist 2017, Leute, Alter. Hört gemischtes Hack von 2017. Wirklich, ich kann mich mit so einer Pisse nicht mehr auseinandersetzen. Also ich habe da keine Meinung zu, wenn du dazu irgendwas sagen möchtest. Ich distanziere mich davon. Das ist hier ein inhaltlicher Podcast und nicht so eine oberflächliche. Wir sind jetzt hier aber lustig, weil wir Sprichwörter auseinandernehmen. Scheißdreck. Wie gesagt, gerne einmal 44 Neukölln oder keine Ahnung, wo Felix Lobrecht gerade wohnt oder Detmold Tonny Schmidt. Ich sage nichts mehr zu Sprichwörtern. Leitet euch die Scheiße alleine her, wirklich.
Ja, wie könnte ich da jetzt noch was hinzufügen? Jetzt habe ich fast Angst, meinen eigenen Punkt zu bringen.
Oder hast du gesagt, wir haben die Nachricht bekommen unter dem Deckmantel, weil du gerne die Fragen mit mir klären möchtest?
Nein, 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 nein. Ich wurde aufgefordert, dass wir uns als Sekt und Selters um dieses Sprichwort kümmern. Ich habe aber auch ein eigenes
Aber
Thema
nicht.
mitgebracht und es
Ja.
ist ein bisschen weird. Ich habe es nämlich beim Pissen aufgeschrieben. Also wirklich, ich hatte beim Pissen, in der linken Hand hatte ich meinen Schniedel. Jetzt weiß ich gar nicht. Normalerweise habe ich den in der rechten Hand, aber ich muss gewechselt haben, weil ich bin Rechtschreiber. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Schamhaare am Pissoir. Ich stand am Pissoir und es ist nicht das erste Mal, dass ich runtergucke und da so ein Schamhaar auf dem
Ja.
Pissoir drauf liegt und ich mir in dem Moment die Frage stellte, wie passiert es denn? Also ist das Krebs? Ist das von Menschen, die eine Chemotherapie machen und dann fallen die Schamhaare beim Pissen ab? Oder wie? Also ich bin in dem Moment so richtig eingetaucht und dachte, weiß ich nicht, ich kann mir das nicht erklären. Also ich wüsste jetzt nicht. Gut, das liegt auch daran, dass der Hodensack bei mir meistens rasiert ist. Und das kriegst du doch auch mit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du mitkriegst, wenn dir ein Haar abfällt. Das geht, glaube ich, zu weit. Aber wenn da vorm Pissen noch kein Schamhaar liegt und du abziehst und da liegt ein Schamhaar, na Digi, dann finde ich, ist das deine Verantwortung, dich darum zu kümmern, dass dein eigenes
Ja.
Schamhaar verschwindet.
Ja.
Weiß ich.
100%.
Hast du da eine Meinung zu?
Hab ich eine komplett klare Meinung zu, tatsächlich. Also erstmal, ich gehe komplett mit. Verursacher, ich nenne es das Verursacher-Wegmacher-Prinzip. Derjenige, der, also Insta, ich habe gestern erst eine Werbung bei Instagram bekommen, so im Sinne von, stimmst du dem zu, dass derjenige, der das Problem verursacht, auch für die Beseitigung dieses Problems nicht notwendig zuständig ist. Ich konnte da leider nicht interagieren, aber ich hätte gerne Ja geklickt. Dementsprechend auf jeden Fall. Also wenn, und ich gehe da auch noch einen Schritt weiter. Ich gehe da so weit, dass ich sage, wir leben ja in einem Kollektiv. Wir
Ja.
sind ja eine Gemeinschaft. In anderen Dimensionen sind wir alle eins. Das heißt, ich verstehe es als mein Verständnis, also als mein Selbstverständnis, auch dafür zu sorgen. Und ich spreche jetzt da vor allem von öffentlichen Toiletten, weil zu Hause pisse ich halt meist im Sitzen. Da fällt mir, also da merke ich maximal, wenn halt vorne ich an der Eichel irgendwie irgendwas Anomalisches habe oder so. Bin jedes Mal froh, wenn dem nicht so ist. Und dann stellt sich die Frage weniger, aber wir versetzen uns jetzt in den öffentlichen Raum. Ich bin am Berlin Zoologischer Garten unterwegs, gehe pissen. So. Wenn ich merke, da hängt irgendwie ein anderes Haar im Pissoir, dann sehe ich es als meinen Main Task in diesem Moment, meine Pisse so zu steuern, dass das Haar da weggeht. Das hat auch einen gewissen Satisfying-Gedanken, wenn ich halt weiß, okay, ich hinterlasse einen Ort sauberer, als er vorher war. So, und
Indem du
ja.
vollumfänglich auf das Pissoir drauf pissst und redest in dem Zusammenhang davon, dass du den Ort sauberer hinterlässt, als du ihn vorgefunden hast.
Ja, also
Sehr stark.
ich glaube schon, ich kann gut quasi meine Pisse steuern, wie es rauskommt. Deswegen gucke ich halt immer, also immer, logischerweise, es ist immer situativ. Es ist immer situativ. Wenn das Haar, und ich klammer die Silbe Scham jetzt mal bewusst aus, weil ich glaube auch häufig, die Haare kommen gar nicht aus der Sack-Schwanz-Region. Die kommen
Okay.
woanders her. Weil ich beobachte selbst bei mir, und da kommen wir jetzt quasi mal auf die eigene Perspektive, dass es Situationen gibt, wo ich mir die Frage stelle, Digga, woher? Woher kommst du jetzt da gerade? Also ein Haar, was konsistenztechnisch, längentechnisch. Schatzi, kannst du mal durch, mal, egal, ist egal. Bei uns hat es gerade geklingelt hier. Das passt einfach da nicht hin. Das kommt da nicht her. Also, auch wenn ich jetzt kein minutiöser Rasierer bin, aber ein Haar kann nicht, also er hat nicht 3, 4 Zentimeter und länger. So. Das heißt, ich habe tatsächlich mir, und das ist jetzt nicht eine Überlegung von 2019, sondern wirklich in den letzten, ich würde sagen, 6 Wochen, mir bestimmt dreimal die Frage gestellt, woher kommt dieses Haar bei mir? So. Ich habe die Antwort darauf nicht, absolut nicht, aber ich behaupte, dass Pimmel sowas macht. Der macht sowas. Der holt sich irgendwo Haare her, die nicht von ihm sind. Ich kann mir halt vorstellen, ich hab eine Theorie, die mir gerade in den Kopf kommt. Ich habe eine Theorie. Ich habe ja relativ behaarte Beine. So. Wenn wir uns jetzt in die Perspektive einer Boxershorts hineinversetzen, dann
Sind wir
kann
die
es natürlich
Boxershort?
sein, wir sind jetzt in der Boxershorts drin.
Ah,
Also
in
wir
der
sind
Box.
eigentlich eher der
Der
Pimmel und
Penis, okay.
gucken in die Boxershorts rein.
Ja.
Dann kann es natürlich sein, dass durch Bewegung zum Beispiel, durch eine Hose reibt im Schritt, was weiß ich, wir gehen joggen, machen Sport, setzen uns hin. Da ist einfach Bewegung im System, dass sich da gewisse Haarbeine lösen. Diese Haarbeine fallen dann natürlich nicht an der Seite oder so runter, weil, also bei mir zumindest nicht, weil erstens, ich habe halt sehr krass dicke Beine und da ist es halt, die fallen halt nahtlos quasi in den Bereich der Boxershorts rein und da bleiben sie ja nicht. So, der Pimmel ist ja immer ein bisschen nass, also bei mir zumindest. So, das heißt, Nässe sorgt natürlich dafür, dass irgendwie die Dinge, die Leute kennen. Hast du schon mal am Finger gesabbert und in Sand reingesteckt, ist er natürlich danach mit Sand bedeckt. Und nach diesem Schema verhält es sich halt auch zumindest mit meinem Schwalleck. So, der ist da unten drin. Und dann, wenn ich natürlich pisse, und wie gesagt, vorzugsweise am Pissoir sehe, woher kommt dieses Haar? Und es hat halt genau, das wird die Lösung sein. Ich komme, aber so weit bin ich, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Das wird genau dieses Beinhaar sein, was quasi in das Auffangbecken der Boxershorts gelangt ist und dann sich zwischen Vorhaut und Eichel verfängt. Und ja, dann dementsprechend natürlich den Weg nach draußen suchen will. Und ja, da natürlich selbiges, wenn ich merke, okay, so ich bin jetzt hier gerade, ich bin der Verursacher dieses Desasters, dieses Malheurs, dann sorge ich natürlich auch dann dafür, dass es dann wegkommt. Also, was wir mitnehmen, ist auf jeden Fall, egal ob es die eigenen Haare sind oder nicht, wenn ihr euch in der Lage, und da sind wir jetzt natürlich wieder sehr, sehr, ja, sehr, sehr hier aufs männliche Geschlecht, biologische Geschlecht bedingt, wenn du die Möglichkeit hast und dich in der Lage dazu siehst, so zu pissen, dass die Haare weg sind, mach es bitte. Alle freuen sich darüber. Ich freue mich, an ein Pissoir zu kommen, wo keine Haare drin sind, sage ich ehrlich.
Ja.
So. Und, aber ja, das ist auf jeden Fall meine Theorie, wie diese Haare dahin kommen.
Also ich muss ganz
Gilt
ehrlich sagen,
allerdings nur für die Leute, die jetzt relativ haarige Oberschenkel haben. Für Leute, die jetzt weniger haarige Oberschenkel haben, müssen wir noch mal gucken, wie das dann war. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hast du da Meinungen zu?
also das erklärt es vielleicht, weil also ich also weiß ich nicht, vielleicht 10, weil ich habe ganz selten habe ich Haare zwischen Vorhaut und Eichel.
Ja,
Also
okay, krass.
das wäre ja, wenn ich die, weiß ich nicht, verschichtet richtig, weil ich habe ja eine Vorhaut. Wenn ich die Vorhaut
Ja, same.
zurückziehe, dass da plötzlich ein Haar ist.
Genau.
Nee, also das habe ich maximal und da schon häufiger. Da nicht nur auf der Eichel, sondern manchmal auch zwischen den Arschbacken, nachdem ich einen Blowjob bekommen habe. Da habe ich dann häufiger ein langes Frauenhaar, natürlich, wenn ich einen Blowjob von einer Frau bekommen habe, genau in dem Bereich, dass es entweder auf der Eichel so klebt oder irgendwo, wenn ich beim Saubermachen unter dem Hodensack gucke und denke, was? So tief war die doch gar nicht. Also das kenne ich, ansonsten habe ich niemals Haare, wenn ich die Vorhaut zurückziehe, dass ich denke, oh, wo kommt denn das Haar her? Das existiert bei mir nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich, auch das ist spannend, weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber ich glaube, sehr unbehaarte Oberschenkel habe, müsste ich jetzt nachgucken. Und ich habe mir die Frage gestellt, und das gilt jetzt natürlich nicht für alle Männer, sondern das ist größenabhängig, aber ob es Männer gibt, die ihren Hodensack beim Pissen auf das Pissoir drauflegen. Weißt du, wie ich meine?
Also selbst für alle Leute, und wir sprechen da wieder, wir sind von Vabali gekommen, wir schließen noch mit dem Vabali. Selbst an den Mann aus dem Vabali, der wirklich, dessen
Fleisch
Pimmel ich
benutzt.
gerne hätte, selbst der soll das nicht machen. Weil da kriege ich das Kotzen. Wirklich. Also da, ich kann gar nicht so viel Reinigungsarbeit leisten, die ich gerade beschrieben habe, die Reinigungsarbeit, dass quasi dieses Hygienedesaster ausgeglichen wird, wenn er da seinen Sack da direkt oben drauf hängt. So was macht man nicht. Also selbst wirklich, wie gesagt, selbst wenn du einen extrem langen Sack hast oder große Eier oder beides oder egal ob pathologisch oder normal, ist alles egal, guck, dass du deine Eier auf jeden Fall da nicht ranhängst. Weil, wie gesagt, davon profitiert niemand. Davon profitiert keiner. Aber
Machst
wie
du?
gesagt, ich wollte noch mal eine Sache sagen. Das erklärt nämlich, ohne Quatsch jetzt, ich habe gerade die Lösung für dieses, nicht Problem, das ist kein Problem. Wie gesagt, ich mache das absolut mit erhobenen Hauptes, widme ich mich diesen Themen, wenn ich da merke, dass diese Haare eben an gerade besagter Stelle auftreten. Aber das erklärt es. Das erklärt nämlich das insofern, als dass du ja selber sagst, du hast eher unbehaarte Oberschenkel, vor allem obere Oberschenkel.
Ja.
Und bei mir ist halt genau das Gegenteil. So. Und das erklärt das ganz klar, weil im Laufe der Zeit, im Laufe des Tages, fallen die natürlich auch mal ab. Naja, und wo sollen sie hin? So, und dann denkt er sich natürlich, ah, okay, ist vielleicht was zu essen oder so. So, und merkt da, nee, ist nicht. Und dann muss es der Papa wieder regeln. Also, Körper, meiner Meinung nach, Case closed.
Ey, dann mache ich noch einen Nebencase auf. Was machst du denn, wenn wir nehmen eine öffentliche Toilette? Ich will es jetzt nicht zu groß machen. Zwei Kabinen, zwei Pissoirs. Du kommst rein. Na, ich mag zwei Fälle aufmachen. Du kommst rein, eine Kabine belegt, ein Pissoir belegt. Wo gehst du hin?
Mit Kabine meinst du jetzt geschlossen, mit Tür
Genau.
vorne?
Es sind zwei, eines belegt und von zwei Pissoirs ist auch eins belegt.
Na, ich gehe immer, wenn ich pissen muss, gehe ich immer ans Pissoir. Ich würde sogar so
Selbst wenn
weit.
da einer nebenan steht.
Ja.
Oh, hab ich
Ja, aber
richtige Krebs.
ich erkläre dir gerne, warum. Weil ich habe zwar gerade erklärt, und da möchte ich jetzt nicht an meinem eigenen Stuhl. Ja, aber. Ich habe manchmal Momente, wo ich das Thema mit der Pisse nicht so gut steuern kann. Und dann will ich natürlich nicht da das Sitzklo irgendwie da versauen oder sonst was. Und dementsprechend gehe ich ans Pissoir. So, weil ist immer im Stehen. Also ich würde mir, also das muss viel passieren. Neulich, war wirklich seit langer, langer, langer Zeit der Fall gewesen, habe ich mich mal in der Zugtoilette hingesetzt. Ich bin extra in die erste Klasse gelaufen, weil alle anderen Toiletten auch nicht offen waren, bin extra in die erste Klasse marschiert, habe mich aufs erste Klasse DB-Toilette gesetzt und beim ersten Gang habe ich noch den Squat-Hold gemacht, ja, so ein bisschen die Quads angespannt und da quasi reingemacht. Aber beim zweiten Mal dachte ich mir, nee, wag mal jetzt was Neues, setz dich mal hin. Ist aber ganz, ganz selten. So. Und dementsprechend, wenn ich halt im Stehen pinkle, so wie es jetzt, wenn ich jetzt heute rausgehe, 15:30 hier in Berlin und ich muss draußen pinkeln, pinkel ich im Stehen, ganz klar. So, und dementsprechend würde ich immer ans Pissoir gehen, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass ich daneben pisse, ja, die geht gen Null. Also da muss schon viel passieren, dass ich im Pissoir daneben. Ist auch schon passiert, klar, alles richtig, aber selten. Weißt du? Deswegen immer Pissoir. Selbst wenn jetzt da sind drei Kabinen frei, wir haben drei Kabinen, drei Pissoirs, drei Kabinen sind frei, zwei Pissoirs sind besetzt, ich gehe immer ins Pissoir. Ist auch viel schneller, ich muss die Türen nicht anfassen, ich muss vielleicht den Klodeckel nicht hochmachen. Ich muss keine Spülung betätigen. Das sind ja alles Themen, die ich mit auf so einen Toilettengang mitnehme. Ich gehe ja nicht einfach da zum Pissen hin. Das ist ja, ich will kontaminierungsfrei bleiben.
Mega
Ja.
spannend, mega spannend. Ja, lass uns den Fall schließen. Lass uns den Fall schließen. Du, lass uns an dein Thema andocken, was du mitgebracht hast. Und ich hab's nicht vergessen.
Das ist stark. Das ist sehr stark. Das
Du
zeigt
hast es
wieder
nämlich
die
vergessen.
Wertschätzung. Nee, ich weiß es auch noch. Ich würde es auch nicht Thema nennen. Ich würde es auch nicht Thema nennen. Aber nee, ich habe eigentlich zwei Themen. Eine Sache, die mir vorhin eingefallen ist, als du so ein bisschen über deinen Weihnachten gesprochen hast. Ich schmeiße einfach mal in den Raum. Wir leben ja in einer Phase jetzt hier gerade innerhalb des Jahres, wo viele eine sogenannte Jahresreflexion machen oder einen Jahresausblick vielleicht sogar, wenn man jetzt ganz gewieft ist. Ist das ein Thema für dich oder konkret gefragt, hast du Sachen, die du dir für 2024 vornimmst? Wir können natürlich auch gerne über die guten alten Vorsätze sprechen, inwiefern das relevant ist. Ist quasi Frage und Thema 1 und Frage und Thema 2 ist, halt, mach das so groß, ich wüsste selber nicht, wie ich es beantworten soll. So, wir haben ja in 2023 über sehr, sehr viele Sachen sicherlich gesprochen, würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Was waren so die Sachen, die am meisten irgendwie geblieben sind? Aber das ist eigentlich Blödsinn. Das ist eigentlich Blödsinn. Also ihr könnt es nicht beantworten, deswegen werfe ich das in den Raum, beantworte gerne, was du beantworten möchtest, Ben, lieber.
Also Frage Thema 1 ist mega spannend, weil wir zum einen gestern bei Der Schöne und die Biest kurz drüber gesprochen haben und Sonja und ich gestern Abend auf der Couch synchronistically genau darüber gesprochen haben. Das eine war Vorsätze. Ich habe einen Vorsatz und das zeigt, in welchem State ich mich befinde. Mein Vorsatz für 2024 ist es, mir das ganze Jahr über die Schuhe auf einem Bein stehend anzuziehen und zuzubinden. Das heißt, wenn ich meinen linken Schuh anziehe, stehe ich nur auf dem rechten Bein. Wenn ich den rechten Schuh anziehe, stehe ich nur auf dem linken Bein. Nicht im Sitzen. Balance, Core, ein bisschen Mobility. Das ist mein Vorsatz für 2024. Habe ich 2022 fast das ganze Jahr über schon gemacht. Fühlt sich sehr geil an. Ansonsten gibt es keine Vorsätze fürs neue Jahr. Wir haben gestern bei Der Schöne und die Biest über Energien gesprochen, was ich sehr fühle. Das heißt, Sonja hat sehr konkrete Gedanken darüber, in welchen Energien sie sich befinden möchte. Bei mir ist es hauptsächlich die Freude, was gestern aufgeploppt ist, die ich so ein bisschen verloren habe in den letzten Wochen, vielleicht Monaten, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, mein großes Energieziel, wenn ich das so nennen kann. Es darf einfach sich wieder deutlich mehr Freude zeigen. Es darf sich wieder deutlich steviger anfühlen, weil auch das war gestern so eine Erkenntnis, dass ich mich gerade ein bisschen selber vermisse. Ich glaube, das ist das Einzige, was zielebezogen ist. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich, nehmen wir gerade die Rauhnächte mit. Das heißt, de facto habe ich da 13 Wünsche aufgeschrieben. Und auch da haben wir gestern drüber gesprochen, weil das zeigt so ein bisschen mein State gerade, dass es sehr, sehr verkopfte Wünsche waren. Mein allererster Wunsch war eine ganz konkrete Zahl, die ich aufgeschrieben habe. Und während ich das gemacht habe, habe ich mich selbst dabei beobachtet und habe mir die Frage gestellt, wer bist du, der gerade meinen Stift hält und der genau so eine schöne Schrift hat wie ich? Was ist denn mit dir? Also, so konkret habe ich schon lange keinen Wunsch mehr aufgeschrieben, aber ich habe das Thema auch ich will nicht sagen, nicht ernst genommen. Ganz im Gegenteil, ich habe mir sehr gar nicht bewusst Gedanken drüber gemacht, sondern ich habe das aufgeschrieben, was gekommen ist. Da waren aber sehr wenig innerliche Sachen, sehr viel Äußerlichkeit, also sehr viele materielle Dinge, was ein bisschen untypisch ist. Dann habe ich da direkt eine Verurteilung für über mich selber gehabt. Am Ende weiß ich die 13 Wünsche nicht mehr. Und am Ende ist es auch egal, weil wird sich sowieso alles erfüllen und noch geiler werden. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wunschtechnisch, zieletechnisch passiert, was 2024 angeht. Ansonsten das wieder mehr hier und jetzt sein, mehr Heist Excitement sein. Ich habe das nochmal ein bisschen verloren in letzter Zeit. Und ich sage nicht, Heist Excitement ist der heilige Gral, aber ich glaube, Freude und Leichtigkeit ist mein heiliger Gral und die darf ich wieder mehr finden. Das heißt, das wird so meine Energie sein. Und gleichzeitig will ich mir, glaube ich, auch ganz bewusst keine Ziele machen, weil, I don't know, es dauert noch 10, 12, 14 Tage, wer weiß es schon, bis dieser kleine Knirps auf die Welt kommt und ich habe keine Ahnung, was der mitbringt. Ich freue mich so krass auf den, das ist nicht zu beschreiben, was auch mit meinem aktuellen State zu tun hat, dass ich eben das Gefühl habe, ich verliere mich oder habe mich verloren oder. Ich habe gestern bei der Schöne und die Biest gesagt, ich fühle mich manchmal wie ein bisschen wie Maurice. Ich hinterfrage sehr, 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 sehr viel gerade. Ich bin sehr, sehr bewusst gerade, was mich auf so manchen Ebenen abfuckt. Ich lese gerade wieder mehr, aber beim Lesen stelle ich mir auch immer wieder die Frage, ist das mein Go-To? Fühlt sich das nice an? Also ich bin sehr viel im Hinterfragen-Modus. Ich habe aber auch explizit gesagt, es ist noch nicht so weit, dass ich in Bali sitze, esse, da draußen einen schönen Baum sehe und mir die Frage stelle, welche Blätter das sind oder was für ein Baum das ist. Und ich freue mich sehr auf den Kleinen, weil ich glaube, dass der ist einfach gerade dran, um mir wieder zu zeigen, worum es geht im Leben. Und ich glaube, ich freue mich sehr auf dieses einfach Freude haben, einfach das Leben genießen und das fühlt sich gerade ein bisschen lost bei mir an. Und ich weiß nicht, woran es liegt und ich glaube, ich bin da ein bisschen verkopft. Ich glaube, ich mache mir gerade sehr viel Druck. Ich glaube, ich verurteile mich für einige Dinge. Deswegen freue ich mich auf den Moment, wenn der kleine Stöpsel da ist, einfach in den Flur scheißt. Und dabei grinst und ich denke, ja, genau, das ist es. Und ich dann daneben scheiße und wir beide nach Sonja rufen, die den ganzen Kack wegmachen soll. Und zum Thema Reflexion, da haben wir gestern Abend drüber gesprochen, weil wir über so Rituale gesprochen haben, was machen Menschen an Silvester und ein befreundetes Pärchen von uns macht so ein Ritual für sich selbst. Das heißt, die reflektieren das letzte Jahr, werfen Ausblick aufs Neue. Und ich kann ganz klar sagen, und ich habe das früher sehr oft gemacht, Silvester mit mir sahen früher so aus, dass egal wo ich war, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit, die sehr nicht festgelegt, sondern sehr spontan war, den polnischen gemacht habe, und irgendwie 1, 2 Stunden einfach komplett weg war, wie von der Bildfläche verschwunden, weil ich für mich alleine spazieren gegangen bin und das letzte Jahr habe reflektiert, über gewisse Dinge nachgedacht habe, geheult habe, mich gefreut habe. Und dann einfach wieder zurückgekommen bin, nachdem dieser Prozess vorbei war. Und mittlerweile kann ich für mich klar sagen, dass es. Also, das war zumindest die Aussage von gestern und hinter der stehe ich auch jetzt noch. Es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, das letzte Jahr zu reflektieren. Also in keinster Weise. Und wir haben darüber gesprochen, warum machen Menschen das? Und ich kann es voll verstehen, das zu machen. Aus dem Aspekt, man will was lernen fürs neue Jahr. Man will gucken, vielleicht war es gar nicht so schlecht. Und ich kann das alles nachvollziehen, aber für mich ergibt es keinen Sinn, weil am Ende bin ich derjenige, der zurückguckt. Und ich habe gestern zu Sonja gesagt, ich habe es auf Englisch gesagt, weil gestern unser englischer Tag war, wenn ich jetzt auf das letzte Jahr zurückgucke, dann war es das schlimmste und das schönste Jahr meines Lebens. Also gleichzeitig. So, und dann haben wir auch. So, die Frage, worüber reden wir? Wir reden über einen Zeitraum von 365 Tagen, den wir als Jahr deklarieren. Also am Ende sind es immer einzelne Situationen und das ist ja auch immer nur ein Ausriss von schönstes und schlechtestes Jahr. Das stimmt ja nicht. Dann habe ich an Papas Tod gedacht. Dann dachte ich, okay, das war ja definitiv ein schlechteres Jahr. Und dabei merke ich, ja, das Digi dient mir ja gar nicht. Also dient mir gar nicht. Und wenn wir darüber reden, etwas zu lernen aus dem letzten Jahr fürs nächste, dann kann ich das auch total nachvollziehen. Aber ohne Bewusstsein wird es halt auch nichts. Also du kannst dir noch 12 Mal aufschreiben, was das letzte Jahr passiert ist. Wenn du eine ähnliche Situation im neuen Jahr erlebst und in der Situation nicht bewusst bist, dann reagierst du wahrscheinlich wieder so, wie du letztes Jahr reagiert hast, was nicht schlecht ist. Aber am Ende geht es, glaube ich, einfach auch da wieder darum, sich so häufig wie möglich bewusst zu sein, was gerade los ist. Und vielleicht Dinge gar nicht zu bewerten, ob die schön oder schlecht sind. Und für mich ergibt es wenig, nochmal wenig bis gar keinen Sinn, mein eigenes Jahr zu reflektieren, weil mich das rausholt aus dem Hier und Jetzt. Damit verpasse ich die Chance, das Hier und Jetzt zu genießen. Und ich glaube, es passiert ja sowieso in Anführungsstrichen automatisch immer wieder, dass wir zurückblicken. Und ich glaube, es braucht nicht für mich, nur für mich, es braucht nicht Silvester. Und ich kann nachvollziehen, wenn Menschen das machen. Und ich habe selber einfach keine Lust mehr, mir Ziele zu setzen. So, auch wenn es die Stimme immer noch in mir gibt, die sagt, dann erreichst du deine Ziele viel eher. Aber für mich ist immer noch viel zu sehr der Deckmantel der Grenze da mit dabei. Das heißt, wenn ich mir ein Ziel setze, und das ist witzig, weil ich habe gestern genau in dem Zusammenhang drüber gesprochen, dass ich ja, und ich meine, du hast das alles mitbekommen, stundenlang Jahre mit verbracht habe, mir Ziele zu setzen, Wochenziele, bla bla bla. Und am Ende gibt es die nicht mehr. Also am Ende habe ich das alles auf dem Laptop gemacht, mein Laptop ist abgekackt, alle Dateien sind gelöscht. Da, wo ich mich frage, wofür habe ich mir den ganzen Scheiß aufgeschrieben? So, und auch die Frage, okay, wenn du reflektierst und so, dann schreibst du dir das auf. Und was machst du dann damit? Also hängst du dir das irgendwo hin? Und in dem Zusammenhang gestern habe ich entdeckt, dass ein Teil ist übrig geblieben, und zwar meine Bucketlist. Und das hat mir gezeigt, dass ja, es ist nice, sich gewisse Dinge vorzunehmen, aber ich fühle viel mehr, die einfach umzusetzen, jetzt in dem Moment, weil vieles, was ich mir auf dieser Bucketliste aufgeschrieben habe, ist so die G1 meiner Ziele. Und es war jetzt keine, das war keine Jahresplanung, das war keine Wochenplanung, das war eine Bucketlist. Das waren, auf der stehen Dinge, die ich in meinem Leben erreichen möchte. Da steht einfach 10K im Monat verdienen. Und ich habe mir das gestern angeguckt und dachte, holy fuck, what? Also, das ist dein Go-To fürs Leben, 10K im Monat zu verdienen. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ich bin mittlerweile in einem anderen State. Ich habe das ja schon gemacht. Das heißt, es darf ja noch viel, viel mehr sein. Und das meine ich mit Grenzen. Auch sonst, der Champions League gewinnen, deutscher Meister als Fußballtrainer. Also da stehen Sachen drauf, wo ich mir denke, es ist alles nice, aber am Ende weißt du halt nicht, wo dich dein Leben hinführt. Ja, just live the present moment. So. Also nee, keine Reflexion. Keine Zielsetzung außer Rauhnächte. Ein Neujahrsvorsatz, der war einfach nur just for fun ist, weil ich da Bock drauf habe. Und ansonsten darf es einfach noch so viel geiler werden und noch so viel emotionaler als dieses Jahr und wird sowieso. Also brauchen wir keine Ziele setzen, um zu wissen, dass 2024 magisch auf so fucking vielen Ebenen wird. So, vielleicht ist ein Neujahrsvorsatz okay, weil ich da heute Morgen dran gedacht habe. Ein Tag mit Maurice 500 Liegestütz innerhalb von 6 Stunden zu machen. So, vielleicht nehme ich das noch mit auf und einmal mit dir Snowboard fahren zu gehen nächstes Jahr. Ja, aber wenn es Neujahrsvorsätze sind, dann sind es keine Dinge mehr, die ich irgendwie, weiß ich nicht, die sich. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die sich schwer zu erreichen anfühlen, sondern einfach so Dinge, wo ich denke, ja, kriege ich schon hin. Also werde ich auf jeden Fall machen. So beispielsweise steht auf einer meiner 13 Wünsche, 7 Tage für mich in der Stille verbringen nächstes Jahr. Also nicht mehr so Sachen wie, weiß ich nicht, 3,8 Millionen Euro nächstes Jahr verdienen. Und das kann schon sein, dass das passiert, aber I don't know. Ich verrenne mich. Also keine Reflexion. Machst du das?
Danke fürs Teilen.
Mega gern.
Kann ich gerne gleich beantworten, wenn es dich interessiert. Ich habe noch zwei, ich würde sagen, so Interessens- und Verständnisfragen. Ich glaube, um deine Perspektive und dich in diesen Belangen noch mehr für mich zu verstehen. Frage 1, wenn du für dich aktuell, weil du hast ja schönerweise gesagt, so wir beide kennen dich, als du das noch anders gemacht hast. Und das ist ja gerade das Spannende. Sich irgendwie zu verändern. Wenn du für dich, ich sag mal, grundsätzlich eigentlich die Reflexion von Zielsetzung, von Reflexion von all dem, worüber du gerade gesprochen hast, ablehnst, wie machst du für dich persönliches Wachstum aus? Also, was sind, sage ich jetzt mal, andere Marker oder woran würdest du sagen, bemessen ist ein bisschen ein irreführendes Wort vielleicht, aber woran machst du fest, dass du dich als Person mehr zu dem, overall betrachtet natürlich, mehr zu der Version entwickelst, die du gerne sein möchtest? Weil ich gehe davon aus, irgendwas wird ja in dir sein. Und ich fühle zum Beispiel das, was du gesagt hast, über Sonja sehr, sehr krass. Das ist auch sehr viel mittlerweile hält es auch bei mir Einzug, dass ich gewisse Energien oder gewisse ja, Zustände, in denen ich gerne sein möchte, manifestiere. Das habe ich zum Beispiel früher gar nicht gemacht, weil ich aber auch nichts damit anfangen konnte und gar nicht wusste, dass es sowas gibt, übertrieben gesagt. Aber woran bemisst du das quasi für dich? Ich glaube, die zweite Frage war irgendwie so ein Mix aus dem und noch was anderem. Aber ja, also hast du da eine Meinung zu?
Gefühl. Also es gibt für mich keinen messbaren Marker. Ich glaube, wenn es überhaupt was Messbares ist, dann ist es immer die Frage, beziehungsweise die Erkenntnis von persönlichem Wachstum, sobald ich mich in ähnlichen Situationen anders verhalte, als ich sonst war. Ich glaube, das ist für mich immer der entscheidende Punkt, aber auch immer nur aufs Hier und Jetzt bezogen. Also so. Um, weiß ich nicht, ein Beispiel zu geben. Aber voll schwer gerade. Voll schwer gerade. Aber es gibt ja, jeder kennt Situationen im Leben, wo du dich eventuell in der Situation schon nicht wohlfühlst. Wenn nicht schon in der Situation, dann vielleicht im Nachgang rückblickend die Situation betrachtest und merkst, ah, da hätte ich vielleicht was anders machen können oder das hat sich nicht nice angefühlt. Und wenn so eine ähnliche Situation wiederkommt und die wird wiederkommen, wenn du die nicht so erlebt hast, wie sich's für dich stimmig anfühlt, dann gibt dir das Universum die Situation wieder, damit du weiter wachsen kannst. Und ab dem Moment, wo du für dich nicht mehr diesen Moment hast, nicht mehr dieses Gefühl hast, zurückzublicken oder in der Situation schon zu denken, fühlt sich scheiße an oder fühlt sich aber auf eine andere Art scheiße an. Also sich anders zu verhalten in ähnlichen Situationen heißt ja nicht zwangsläufig, dass es geiler ist, aber bedeutet für mich immer, dich anders zu verhalten in ähnlichen Situationen, dir selbst näher zu kommen. Also selbst wenn du in einer ähnlichen Situation dich anders verhältst, was wieder ein Scheißgefühl hervorruft, kommst du dir selbst näher, weil du, es ist schwierig auszudrücken, weil sich zwar immer noch scheiße anfühlt, aber vielleicht nicht mehr so scheiße wie vorher. Und es ist halt, ich glaube auch nicht unser Job, von scheiße auf sensationell geil zu switchen, sondern die Schritte zu gehen. Und das ist für mich der Marker, mich in ähnlichen Situationen erstmal bewusst zu sein, dass es eine ähnliche Situation ist und dann den Willen und die Willenskraft haben, mich anders zu verhalten. Denn einfach ist anders. Also so, da können mir alle Leute erzählen, was die wollen. Und ich habe gestern so einen schönen Beitrag dazu gesehen. Der Mensch als Habitat ist nun mal ein Gewohnheitstier. Und deswegen greifen wir immer körperlich auf die Gewohnheiten zurück, auf die Erfahrung zurück. Und deswegen ist es das eine, Bewusstsein in einer ähnlichen Situation zu haben, aber halt auch den Willen zu haben, stärker zu sein als das, was dein Körper als erstes machen möchte. Denn das, was dein Körper als erstes machen möchte, hat mit den Erfahrungen zu tun, die du bisher gemacht hast. Und es braucht dieses Bewusstsein in dem Moment, um dich bewusst dafür zu entscheiden, den Willen aufzubringen, stärker zu sein und dich anders zu verhalten. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich nachvollziehen kann, warum Menschen reflektieren. Aber ich dennoch sage, ohne Bewusstsein nützt dir das alles nichts, weil du dir 60 Mal aufschreiben kannst, weiß ich nicht, irgendeine Affirmation, ich möchte mich in der Situation so verhalten, wenn du in der Situation, die sich ähnlich auftut, das Bewusstsein nicht hast, hast du gar keinen Einfluss darauf, weil dein Körper einfach automatisch auf das zurückgreift, was er kennt. Also brauchst Bewusstsein und für mich ist es einfach ähnliche Situation, anderes Verhalten. Das ist für mich ausschlaggebend für. Und dann zu gucken, fühlt sich stimmig an. Also fühlt sich das so stimmig an, dass ich jetzt, ich sag mal, wenn das nächste Mal eine ähnliche Situation kommt, mich zurücklehnen kann, weil dieses Gefühl von gerade sich nach mir anfühlt. Und auch das spricht wieder für Bewusstsein in jeder einzelnen Situation, weil, naja, es kann sich eine ähnliche Situation anfühlen und dann ist aber vielleicht was anderes dran. Also du darfst einfach in jeder Situation versuchen, bewusst zu sein und zu entscheiden, was sich für dich stimmig anfühlt. Aber der Marker ist ähnliche Situation. Ich sitze auf der Couch, ich habe das letzte Mal in einer ähnlichen Situation mir eine Packung Pringles reingeballert. Und heute bin ich mir einfach bewusst, dass ich Bock auf Pringles habe, aber ich will nicht der sein, der sich Pringles reinballert und ablenkt von irgendwas. Also mache ich es heute nicht. Letzte Marker vor. Und danach halt zu gucken, fühlt sich das stimmiger an? Fühlt sich das stimmiger an? That's it. Okay.
Ich überwiegend sehr mit, resoniert sehr mit mir. Hast du was oder wie kultivierst du Bewusstsein für dich? Also, weil ich teile sehr krass die gleiche Meinung wie du. Power off. Sag mal kurz was.
Ja. Können Sie mich hören? Herr
Na?
Kimbritz? Herr Kimbritz hört mich nicht. Jetzt hat er auch noch einen Ton ausgemacht. Ja, der Ficker, ey. Jetzt sieht er ein bisschen aus wie so ein Frettchen, weil er die Zähne so
Jetzt haben wir
Ronaldo-like
dich,
hat.
jetzt haben wir dich, jetzt haben wir dich.
Jetzt haben wir mich wieder.
Über den Mac ist tatsächlich leider das Mac-Audio sehr, sehr leise, aber ich kann nicht verstehen. Wo war ich gewesen? Bewusstsein, genau. Also da gehe ich sehr mit, dass wir das quasi der Autopilot, der ist laut. So, der wird aber leiser, also nach meiner Erfahrung, und ich kann das definitiv von mir behaupten, und ich denke, viele andere können das für und von sich behaupten, wenn das, was wir Bewusstsein nennen oder das, was ich unter Bewusstsein verstehe, sich vergrößert und erweitert und du quasi einen spürbaren Raum zwischen Reiz und Reaktion fassen kannst. Also daran mache ich das fest. Gibt es irgendwas oder gibt es mehrere Dinge, wo du für dich sagst, okay, so trainierst du in Anführungsstrichen bewusster zu sein oder so? Für mich geht es, also 2023 war für mich ein starkes Jahr zum Beispiel von Verkörperung. Also viele Dinge, die ich mir vielleicht die Jahre davor gewünscht habe, versucht habe zu manifestieren, vor allem aber, wie gesagt, gewünscht habe. Habe ich mir quasi ja nur im Kopf gewünscht, aber das hat nicht in dieser Realität stattgefunden. Hier, wo quasi Leben stattfindet, hat das einfach keinen Einzug gehalten, so, weil ich nicht geschafft habe, das in beispielsweise eine Praxis zu fließen zu lassen oder irgendwie umzusetzen oder in irgendeiner Routine enden zu lassen, in irgendeiner Gewohnheit kanalisieren zu lassen. Hast du was, wo du jetzt sagst, zum Beispiel rückblickend, von mir aus auch nur für 2023, über diesen konkreten Weg hast du ja geschafft, diesen Raum, Reizreaktion, das dazwischen oder eben Bewusstsein oder whatever, zu vergrößern? Ja, bewusster zu werden, aka.
Es ist mega spannend. Und ich glaube, es gibt nicht so, weiß ich nicht, eine Übung. Ich glaube, es braucht viel Kleines. So, wenn ich davon rede, dass wir immer auf unsere Gewohnheiten zurückgreifen, dann ist unser Körper, unser Nervensystem ist, auch das habe ich gestern gehört und das geht sehr mit mir in Resonanz, ist irgendwie also wir haben ein Betriebssystem, auf das wir automatisch zurückgreifen. Und wir können dieses Betriebssystem neu bespielen, allerdings nicht wie bei einem Laptop, das wir einmal formatieren und dann komplett Neues aufspielen, sondern es braucht viele kleine Schritte, um das, was drauf ist, immer mehr in den Hintergrund zu drücken. Und ich glaube, das ist auch für Bewusstsein, sei es Meditation, sei es Breathwork, sei es Sport, alles, was dich in deinen Körper bringt. Das heißt, was ich damit meine, ist, körperlich etwas zu tun, was dir in dem Moment bewusst ist. Vielleicht einfacher vorzustellen, wenn wir über Workout, über Muskelsport reden, wenn es dich in dem Moment so anstrengt, dass du deine körperliche Kraft aufwenden musst, um es auszuüben, weil dann bist du nicht in Gedanken, sondern dann bist du ganz in deinem Körper. So Sachen wie Breathwork, wo du was mit dem Körper machst, das dich in andere Zustände bringt. Mit andere Zustände meine ich, was dich in Zustände bringt, wo dein Verstand nicht die ganze Zeit rattert, sondern du sehr auf deinen Körper fokussiert bist. Mit Meditation meine ich Zustände, die dafür sorgen, dass du deine Gedanken wahrnimmst. Und deswegen nicht nur Meditation im Sitzen, sondern bei mir ist gerade das sehr, sehr viel, wenn ich in Bewegung bin, wenn ich spazieren bin, dass ich sehr bewusst bin, was heißt, entweder bin ich sehr fokussiert auf meinen Atem, ich bin sehr fokussiert auf meine Sinne, meistens die Augen, das heißt, ich sehe, was im Hier und Jetzt gerade da ist, sei es Vögel, sei es Bäume, whatever. Ich bin sehr fokussiert darauf, wie meine Beine, wie meine Füße abrollen. Das heißt, ich bin sehr körperlich und rolle sehr bewusst. Oder ich denke, aber ich merke, dass ich denke. Das heißt, ich bin bewusst darüber, dass ich gerade denke. Und dann geht es nicht darum, in meiner Welt die Gedanken zu ändern, sondern die Be Gedanken zu beobachten, weil Wahrnehmung, was Beobachtung ist, Bewertung ausschließt. Du kannst nicht wahrnehmen und bewerten gleichzeitig. Deswegen ist es gar nicht schlimm, wahrzunehmen, dass du denkst, sondern es ist voll okay. Also, was soll denn daran schlimm sein, zu denken? Und ich glaube, das sind so die drei Aspekte. Oder Dinge aufzuschreiben. Das finde ich, glaube ich, auch noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ob mit der Hand oder am Lappis, glaube ich, egal. In dem Moment, wo du dir bewusst bist, was du gerade schreibst und nicht irgendwas abschreibst, sondern was bewusst schreibst, was gerade stattfindet, was du gerade denkst, dann lässt du es einmal durch dich fließen. Ich glaube, das sind so die vier Punkte. Also meditative Zustände im Sinne von Bewusstsein gerade bewusst haben, Gedanken beobachten, im Körper ankommen, körperliche Aktivitäten, die dich dazu zwingen, in Anführungsstrichen, körperlich alle Kraft aufzuwenden, die gerade da ist, Sachen, die dich in andere Zustände versetzen, wie Breathwork, dazu kann auch Plant Medicine gehören, muss aber nicht, und bester Konsum ist sowieso kein Konsum, und Schreiben. Kreativität, ich glaube, ich mache Kreativität daraus, weil es kann auch malen sein, es kann auch singen sein, es kann auch tanzen sein. Ich glaube, das sind so die Bereiche. Und je häufiger du das machst, desto mehr überschreibst du dein eigentliches Betriebssystem mit diesen Dingen, was eben dazu führt, dass du gar nicht mehr so viel Kraft aufwenden musst, um bewusst zu sein, sondern immer wieder feststellst, ach krass, ich bin schon bewusst. Und doch, was ich so häufig sage, es geht nicht darum, eine Herausforderung zu haben, sondern es geht, glaube ich, in meiner Wahrnehmung darum, schneller wieder zu switchen zwischen du fällst in ein Loch und du kommst da wieder raus. Ich glaube, das ist so das, worum es geht, weil egal wie bewusst du bist, du wirst trotzdem Situationen vorfinden, die dich herausfordern. Aber die Frage ist, wie lange steckst du vermeintlich fest? Und ich glaube, das switchst du, indem du bewusst bist. Ich habe mit einem Buch angefangen. Und einer der ersten Sätze, und ich kriege den nicht hin, es ist so ein Gedankenauszug, den ich extrem fühle. Der geht so im Sinne von: Stell dir vor, du träumst, und in diesem Traum klappt alles, was du dir vornimmst. Egal, was du dir vornimmst, es funktioniert. Und es wird gar nicht so lange dauern, bis du feststellst, dass dieses ständige Glück, diese ständige Erfüllung anfängt, dich zu langweilen. Also fängst du an, die Herausforderung zu kreieren, dir Hürden zu kreieren, die Abenteuer zu kreieren und stellst fest, wie spannend das plötzlich ist. Und ehe du dich versiehst, stellst du fest, dass dieser Traum zu diesem Leben geführt hat, das du jetzt gerade lebst. Und das fand ich so toll, wo ich dachte, ja, ich glaube, es wäre extrem langweilig, wenn immer alles klappen würde, was du dir vornimmst. Weil, also honestly, wenn du sowieso weißt, dass es klappt, warum solltest du es dann machen? Also ist doch überspitzt dargestellt, fand ich einfach sehr schön, dass wir uns dieses Leben kreiert haben, weil wir davor vielleicht ein Leben hatten oder ein Bewusstsein hatten, wo alles geklappt hat und wir gesagt haben, okay, lass mal ein bisschen Action reinbringen, lass mal ein bisschen Spannung reinbringen, lass mal ein bisschen Kinderüberraschungsei machen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das ist meine längere Antwort dazu.
Ultra spannend, resoniert sehr mit mir. Fühle ich. Merci. Dankeschön.
Ich danke dir. Ich
Perspektive.
danke. Weißt du noch, wie das Prinzip hieß? Hieß es Verursacher-Beseitigungsprinzip?
Ja. Es ergibt auf jeden Fall am meisten Sinn. Ich finde keine besseren.
Ich
Ja.
glaube, das sollte der
Keine besseren.
Folgentitel sein.
Ja.
Das klingt so
Ja.
nach einer Folge des Tatortreinigers.
Auf jeden Fall. Sind wir ja irgendwie auch. Am Ende des Tages ist ja ein Pissoir mit Haaren, eine Art Tatort. Für mich zumindest.
Lass noch kurz einen Ausblick darauf geben, wie du Schrägstrich ihr Silvester verbringt.
Es ist ja schon morgen tatsächlich. Wir werden hier zu Hause sein. Ich sage, hier zu Hause ist Berlin bei meinen Eltern. Und meine Schwester und ihr Freund kommen vorbei und wir machen eine ganz entspannte Viererrunde. Also Mona, meine Schwester, Jonas und ich. Meine Eltern sind gestern nach Oberhof gefahren. Oberstdorf, Oberhof, eins von beiden, ich glaube Oberhof. Und
Vier-Schanzentournee oder was?
da ist, mein Vater springt auf jeden Fall vom Zwölfer dieses Jahr, genau. Und
Mit so Kuhglocken, die müsst ihr euch jetzt aber vorstellen.
Und wir werden hier ganz entspannt Raclette machen und ein Spieleabend machen. Das ist Silvester bei uns.
Sehr geil.
Ja, bei euch?
Wir gehen ins Numa nach Bielefeld. Gleiche Location wie letztes Jahr Silvester. Sehr,
Stark.
sehr cool ist. Wir freuen uns richtig drauf. 20 Uhr Tisch. Und ich gehe davon aus, es wird ähnlich sein wie letztes Jahr, wo wir uns um, weiß ich gar nicht, 11:15, 11:30 auf den Weg nach Gütersloh gemacht haben. Und durch das Feuerwerk gefahren sind, was sehr, sehr magisch war. Ich glaube, es wird irgendwie was Ähnliches sein. I don't know, aber vielleicht stellen wir in Bielefeld auch fest, dass die Wehen anfangen. Wir haben die Erlaubnis zu unserer Hebamme nach Bielefeld, die kommt ja aus Bielefeld. Was sich dann anbieten würde, dann würden wir nach 12 dahin fahren. Die feiert mit Freunden zu Hause, das haben wir alles abgeklärt. Dann kommt das Kind bei der in der Badewanne zur Welt. I don't know.
Wird's die
I
Badewanne?
don't know. Es wird die Badewanne, weil Sonja hat eine sehr, sehr große Badewanne. Aber auch da ist es, Digi, ist es alles möglich. Also gerade ist der State so, da hatte ich auch schon
Moment, warte
gesagt.
kurz. Sonja hat eine Badewanne? Zu
Ja,
Hause bei euch?
da hast du drauf geguckt, als du auf dem Pott saß. Links ist die Dusche, rechts ist die Badewanne.
Ah, okay, ja. Ja.
Aktuell ist der State auch irgendwie so, dass ich mir vorstellen kann, Sonja wacht morgens auf, weil einfach Geschrei ist. Also der Kleine ist nachts einfach irgendwie selber rausgekommen und hat, also gerade ist alles möglich. I don't know. Aber es sieht erstmal nicht so danach aus. Die Hebamme meinte vom Wachstum, von den Herzschlägen, von der Anordnung sieht alles danach aus, als hätte er Überlänge. Das heißt, ungefähr eine Woche. Dann reden wir über den 12. ungefähr. Es darf dann gerne der 11. werden und nicht der 13. Papas Geburtstag brauche ich nicht. Ja, I don't know, aber du weißt es ja nicht. Also, es ist gut, dass wir es ins neue Jahr rüber retten, weil vorher hätten wir keinen Zugriff auf die Hebamme. Von daher.
Beruhigt mich tatsächlich auch sehr, kann ich an der Stelle auch mal sagen. Habe ich viel in den letzten Tagen darüber nachgedacht.
Sehr geil. Also sieht alles danach aus, als wird es in diesem Jahr nichts mehr. I don't know. Wir fahren nach Bielefeld. Wir werden extrem lecker essen. Ich liebe den Laden sehr. Wir waren da, glaube letzte Woche Sonntag waren wir da frühstücken. Das war ein schöner Laden mit schönen Leuten, mit echt schönen Menschen, mit netten Menschen. Und es ist einfach voll geil, dass wir da wieder sind, wo wir letztes Jahr waren. Und keiner von uns hätte letztes Jahr gedacht, dass wir in dieser Konstellation da sind. Also, holy moly. Holy moly. Und ich wurde gestern, mag ich noch gerne mit dir teilen, bei der schönen DBs gefragt, was so mein geilstes Silvester ever war. Und es gibt ein paar, ich hatte ein paar geile Silvester, aber ich glaube, ich habe mich für entschieden für Palermo war schon extrem geil. Also die Menschen, diese wunderschöne Stadt, diese weirde Location, dich nach sehr langer Zeit wiederzusehen, der sehr leckere Wodka Lemon, Palermo war schon, also Top 3 Silvester ever. Ich glaube nicht, dass da noch, da werden auf jeden Fall noch grandiose Silvester folgen in meinem Leben, aber Palermo war schon sehr, sehr schön. Dafür mag ich nochmal Danke sagen.
Schätze ich sehr, Bruder. Ich danke dir. Ich habe es super gern gemacht. Ich habe es auch als einen sehr, sehr lustigen Abend in Erinnerung, einen sehr, sehr geilen Abend. Und ja, da wird noch einiges Wildes kommen. Sicher auch mal hier und da in persönlicher Koexistenz.
Safe. Ich danke dir für die Episode.
Ich danke dir auch, Brudi. Danke für deine Zeit. Macht euch noch einen bunten. Geht's ruhig an. Seid in Liebe miteinander und ich schicke euch auf jeden Fall ganz, 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 ja, ganz, ganz viel Liebe nach Gütersloh für morgen Abend. Ganz viel Spaß. Ja, und Broski, letzte Episode für 2023 wird schon in
Ja.
2024 gepostet. Die Peeps sind schon live in der Zukunft.
Naja.
Back to the future. Und auf nächstes Jahr, Brudi. Danke für dieses Jahr.
Ich danke dir. Ich wünsche dir einen geilen Übergang. Zock die drei Pömmels ab, egal was für ein Spiel ihr spielt. Macht Stadt, Land, Fluss, dann habe ich da überhaupt keine Bedenken. Habt eine geile Zeit, genießt das. Ich freue mich auf 2024.
Wird wild, Bruder. Ich danke dir. Grüß deine Frau, grüß deinen
Ja.
Sohn und bis nächste Woche.
Tschüssing.